Besser spät als nie. Hier kommt die 25. Folge von Current Affairs für Mai. Heute spricht unsere neue Hostin Julia Kirschbaum mit Dr. Matti Grabo über das Kompetenzzentrum für nachhaltige Energietechnik, kurz CAT.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Current Affairs. Mein Name ist Julia und ich bin für die heutige Folge euer Host. Und mit mir sitzt hier Dr. Matti Grabo, Geschäftsführer vom CAT, Kompetenzzentrum für nachhaltige Energietechnik. Hallo Matti, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Das klingt doch schon mal sehr gut. Bevor wir starten, habe ich vorab ein paar Fragen zum Warmwerden mitgebracht. Einfach ganz spontan antworten. Nachteule oder früher Vogel?
Definitiv Nachteule.
Welchen Podcast hörst du regelmäßig?
Gar keinen.
Das war jetzt die falsche Antwort. Was ist dein liebstes Essen in der Mensa?
Oh, das ist eine gute Frage. Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Ich esse ganz gern die Kibbelinge, glaube ich.
Das klingt doch sehr gut. Arbeitest du lieber im Projekt oder schreibst du lieber Anträge für neue Projekte?
Beides. Also ich denke, die Mischung macht's. Ich glaube, wenn ich nur eins davon machen müsste, wäre mir vielleicht ein bisschen langweilig.
Magst du dich erstmal vielleicht insgesamt kurz vorstellen? Wo kommst du her? Was machst du? Was hat dich zur Energietechnik überhaupt gebracht?
Ja, kann ich gern machen. Also ich bin Maschinenbauer vom Studium her. Ich habe mein damals sogar noch Diplom gemacht an der HTW in Dresden. Das ist eine Fachhochschule. Das war dann allgemeiner Maschinenbau und da hat mir eigentlich schon Thermodynamik, Strömungsmechanik, solche Themen haben mich da schon interessiert und das hat mir viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich dann noch ein Masterstudium dran gehangen im Bereich erneuerbare Energien. Das war im Ausland in Schweden ein Jahr und ein Jahr in Island. Habe dann noch mich auf Geothermie spezialisiert, obwohl ich damit jetzt nicht mehr so viel zu tun habe. Und dann im Anschluss hat es mich dann ein bisschen über Umwege hier nach Paderborn verschlagen, wo ich dann eben meine Promotion auch gestartet habe und mich da dann vor allem mit thermischen Energiespeichern beschäftigt habe.
Wie du es gerade gesagt hast, du hast ja promoviert. Was genau war denn dein Thema der Promotion? Magst du es ein bisschen mehr erklären?
Ja, kann ich gern machen. Also wie gesagt, es ging um thermische Energiespeicher. Ich habe mich da vor allem mit den Phasenwechselmaterialien beschäftigt. Das sind Materialien, die man aus oder von denen man die Energie des Phasenwechsels ausnutzt für thermische Prozesse, zum Beispiel um irgendwas zu kühlen oder irgendwas zu heizen. Ich denke, wahrscheinlich jeder kennt diese Taschenwärmer. Das nenne ich immer als Beispiel. Wenn man da das Plättchen drückt, dann fängt der an zu kristallisieren und gibt die Wärme ab. Und dieses Prinzip kann man auch für andere Anwendungen nutzen, eben zum Beispiel für thermische Speicher, zum Beispiel in Haushalten oder auch in der Industrie. Und ich habe mich in meiner Promotion damit beschäftigt, wie kann ich solche Speicher verbessern, optimieren. Genau.
Und wie kamst du von dem Thema, von deiner Promotion dann zum CAT?
Also tatsächlich bin ich schon fast seitdem ich hier in Paderborn angefangen habe, 2017, mit dem CAT verbandelt, sage ich mal. Mein damaliger Chef und Doktorvater, der Professor Kenig, der war der Vorsitzende vom CAT, der Vorstandsvorsitzende. Und im CAT gibt es eine Position für Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeitenden. Und mein Chef meinte damals, ja, willst du das nicht mal machen? Dann habe ich gesagt, ja, stelle ich mich zur Wahl. Dann wurde ich halt gewählt und bin dann da im CAT gelandet. Und habe dann so sukzessive immer mehr Aufgaben von sozusagen, ja, die jetzt in dem Feld Geschäftsführung passen würden, übernommen. Und nach meiner Promotion bin ich dann offiziell Geschäftsführer vom CAT geworden.
Was bedeutet das jetzt eigentlich genau, wenn du sagst, oder wenn du Geschäftsführer vom CAT bist? Also ist das mehr Wissenschaft? Ist das mehr Management?
Es ist beides tatsächlich. Also es ist eigentlich sehr interessant. Also man, vor allem wenn man jetzt Projektanträge schreibt, muss man ja sowohl das eine als auch das andere im Blick haben. Und ich finde die Schnittstelle eigentlich sehr angenehm und spannend.
Vielleicht mal vorab oder hinten dran geschoben schon, wir haben ja schon voll angefangen. Erklär mal für jemanden, der das zum ersten Mal hört, was ist denn überhaupt jetzt eigentlich das CAT und wofür braucht man so ein Kompetenzzentrum?
Also das CAT ist eine sogenannte zentrale wissenschaftliche Einrichtung. Das ist eine Begrifflichkeit aus dem Landeshochschulgesetz. Es ist letztlich ein Zusammenschluss aus mehreren Fachbereichen, aus zwei Fakultäten hier in unserem Fall. Und das sind die Fakultät für Maschinenbau und die Fakultät für Elektrotechnik, Informatik, Mathematik, wobei wir eben im CAT hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich die Elektrotechniker mit dabei haben. Wir sind jetzt momentan insgesamt 7 Fachgebiete, 3 aus dem Maschinenbau, 4 aus der E-Technik. Und ja, letztlich wären da Kompetenzen zur Erforschung von Themen, die jetzt relevant sind für die Energiewende. Solche Kompetenzen werden da gebündelt, ja.
Und was unterscheidet jetzt das CAT beispielsweise von anderen Forschungsgruppen oder Instituten?
Das ist eine interessante Frage. Also ich würde sagen, das CAT ist relativ interdisziplinär tatsächlich. Also in Deutschland sind die meisten Institute, die jetzt zumindest an Universitäten angegliedert sind, sehr spezifiziert auf zum Beispiel nachhaltige Mobilität oder Photovoltaik und so weiter, wohingegen wir beim CAT eben eine bisschen breitere Bandbreite abdecken, würde ich sagen. Und was uns noch tatsächlich hervorhebt von anderen Einrichtungen, ist unsere Forschungsinfrastruktur, und zwar das Microgrid-Labor. Das ist tatsächlich einzigartig in Deutschland. Und da können wir also Energiesysteme emulieren, nicht nur simulieren, sondern emulieren. Wir schieben tatsächlich große Strommengen hin und her. Und das gibt eben auch die Möglichkeit, dann an realen Komponenten zu testen, wie sich jetzt bestimmte zum Beispiel Regelungsstrategien auf Umrichter auswirken, sowas zum Beispiel. Und letztlich ist eigentlich das Ziel, dass dann Unternehmen zu uns kommen können und ihr eigenes Energiesystem abbilden in diesem Microgrid-Labor, um dann Rückschlüsse zu ziehen, wie kann ich jetzt meine Prozesse effizienter machen, wie kann ich Energie einsparen.
Okay, das klingt super interessant. Und wie läuft dann so eine Zusammenarbeit dann quasi ab? Also gut, das Unternehmen kommt dann einfach zu euch, sagt, wir würden das gerne mal testen.
Also im besten Fall läuft das so, genau. Häufig ist es aber auch so, wenn wir jetzt Kooperationsprojekte anstreben mit der Industrie, dass wir dann auch gezielt auf die Suche gehen oder man nutzt eben bestehende Kontakte auch aus. Das funktioniert in der Regel am besten, wenn man halt schon jemanden kennt und weiß, das Unternehmen ist prinzipiell interessiert an Forschung und an Zusammenarbeit mit einer Hochschule, dann ist der Weg dann relativ kurz zu einem gemeinsamen Projekt. Aber es kommt auch durchaus vor, dass dann quasi out of the blue mal ein Unternehmen kommt und sagt, hier, wir würden gerne einmal entweder eben als Auftragsforschung wirklich ganz konkret dann eine spezielle Fragestellung beantwortet haben oder wir streben halt irgendwie ein Forschungsprojekt an, um jetzt neue Geschäftsfelder zum Beispiel zu entwickeln oder neue Technologien zu erforschen.
Was für Projekte habt ihr denn so? Also wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt haben wir natürlich viel gesagt, verschiedene Möglichkeiten, aber so konkret kannst du mal eins vorstellen, eins nennen?
Ich würde, glaube ich, vielleicht sogar 2 nennen, die aktuell laufen. Also eins, das kennst du selber sehr gut, weil du selber involviert bist. Das ist das Projekt Dynozan. In diesem Projekt geht es darum, Gebäude, Bestandsgebäude zu sanieren und dafür Konzepte zu entwickeln. Das Ganze verbunden mit einer energetischen Optimierung. Und zusätzlich schauen wir uns auch Speichertechnologien an. Und ich finde eigentlich, das koppelt ganz gut die gewissen Fachbereiche, die im CAT sind. Also wir haben eben diesen Wärmespeicherbereich. Da ist jetzt beispielsweise der Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik involviert. Wir haben eben auch quasi die systemische Analyse, wo du eben selber mit involviert bist. Und deswegen denke ich, ist das ein ganz gutes Beispiel für ein CAT-Projekt. Hier im Dynopsan ist es eben so, dass wir die Gebäude im Fokus haben. Ich würde dann noch das andere Projekt Heat Transplan dazu nehmen, was letztlich ein ähnliches Ziel hat, aber auf die Industrie bezogen. Also auch da wollen wir Speicher etablieren für die Industrie, thermische Speicher gekoppelt mit Wärmepumpensystemen und eben auch einer energetischen Optimierung. Und ich denke, das gibt so einen ganz guten Überblick, sage ich mal, stellvertretend für die Themen im CAT. Also wir sind relativ stark im Bereich Wärme jetzt unterwegs, weil das einfach auch noch nach wie vor der größte Baustein in der Energiewende ist. Und eben auch Themen wie Optimierung sind durchaus relevant. Also es zeigt sich eben immer wieder, wir haben eigentlich alle Technologien, um die Energiewende zu bewältigen. Man muss sie nur clever miteinander kombinieren.
Die Energiewende ist ja quasi ein riesiges, komplexes Thema. Jetzt wäre die Frage, wo siehst du denn da noch mit insgesamt die größten Herausforderungen? Was muss jetzt noch quasi angepackt werden? Was ist in der Forschung schon gut etabliert?
also rein, wenn man sich jetzt anschaut, wo es eben hapert an der Energiewende, ist es natürlich der Transportsektor und der Wärmesektor, wo wir noch viel nachzuholen haben. Ich denke aber tatsächlich so, die größte Herausforderung, wie ich es gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, ist eigentlich, intelligente Regelungs- und Steuerkonzepte zu etablieren, weil, wie gesagt, die Technologien sind alle da. Wir haben genug Möglichkeiten, erneuerbare Energien zu nutzen. Wir haben effiziente Verbraucher, effiziente Systeme. Es muss eben alles clever miteinander zusammengebracht werden. Und ich denke, da ist noch relativ viel Potenzial. Das ist das eine. Das andere ist eben, um solche Systeme zu etablieren und nutzen zu können und diese Regelungen auch verlässlich auszulegen, braucht man Messdaten, die man in der Regel nicht hat. Und das ist tatsächlich oft eine Herausforderung, auch für große Industrieunternehmen, die teilweise eben gar nicht wissen, wie viel Energie sie in gewisse Prozesse reinstecken, weil es wird halt so viel nachgefeuert, bis es die Temperatur erreicht ist. Aber wie viel Energie tatsächlich dann verbraucht wird, ist häufig gar nicht bekannt. Und wenn man da quasi auch die Digitalisierung der Messtechnik und das Zusammenführen von den Messdaten in den Industrieunternehmen vorantreiben würde, denke ich, wäre man schon mal noch mal ein ganzes Stück weiter, weil dann auch einfach das Bewusstsein wahrscheinlich eher auch noch da ist bei den Unternehmen, wie viel Energie tatsächlich noch eingespart werden könnte.
Jetzt haben wir ja viel auch über so technologische Entwicklungen und was man noch braucht gesprochen. Ein großes Thema ist ja, was auch immer mehr kommt, KI. Jetzt ist die Frage, inwieweit beeinflusst das denn so die Arbeit? Wie sieht's aus in den Projekten mit KI? Wie ist das mit dem CAT? Wird das viel genutzt oder ja, erzähl mal.
Ja, KI ist ein spannendes Thema. Ich denke schon, dass KI viel Potenzial bietet, gerade eben auch in Themen der Regelungstechnik, der Optimierung. Zum anderen ist damit immer eben auch ein erheblicher Energieaufwand verbunden. Also überall schießen jetzt die Datencenter aus dem Boden, die Rechenleistung für die KI bereitstellen müssen, was natürlich dann auch wieder einen erhöhten Energiebedarf zur Folge hat. Und wir schauen müssen, dass wir genug erzeugen, um das zu leisten. Es ist eben so ein bisschen ein Trade-off zwischen dem Nutzen und dem, ja, den negativen Aspekten der Datencenter, die man dann im Auge haben muss. Jetzt ganz konkret für die Arbeit in den Projekten, denke ich, wird KI schon viel eingesetzt. Also allein schon im Berichtswesen. Ich habe auch schon öfter mal mir ein paar Texte korrigieren lassen, für Anträge beispielsweise. Ja, genau.
Weitere Frage, wie sieht's denn aus mit der Nachhaltigkeit? Also Nachhaltigkeit steckt ja schon im Namen, für Kompetenz für nachhaltige Energietechnik. Was bedeutet das denn konkret für die Forschungsausrichtung vom CAT?
Also ganz vorrangig würde ich hier sagen, dass es eben in den Forschungsprojekten hauptsächlich um Technologien erneuerbarer Art geht. Wie können wir eben die Sonne, den Wind oder andere Quellen nutzen, um Energieversorgung nachhaltig zu gestalten, also nachhaltig im Sinne von CO2-arm oder sogar frei.
Wie seht ihr euch denn oder was ist denn die Vision für das CAT für die nächsten 5 bis 10 Jahre? Habt ihr da einen konkreten Plan, ein Ziel, was ihr unbedingt erreichen wollt, Meilensteine oder ist das mehr so quasi, ja, wie soll man es sagen, von Projekt zu Projekt, wie sich das einfach immer weiterentwickelt?
Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wir gern das CAT noch ausbauen wollen, noch ein bisschen wachsen würden. Ich könnte mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass man vielleicht noch ein Fachgebiet aus den Wirtschaftswissenschaften mit reinnimmt, weil das ist eben auch häufig was mitunter vernachlässigt wird, weil jede Technologie, die man sich überlegt, die vielleicht super funktioniert, aber nicht wirtschaftlich ist, die landet dann auch im Mülleimer, leider. So dass man das auch immer im Blick haben sollte. Ansonsten sind wir auch bestrebt, unsere Forschungsinfrastrukturen der einzelnen Fachgebiete zu verknüpfen. Es gibt Bestrebungen, ein gemeinsames CAT-Labor zu errichten. Das ist aber jetzt am Anfang der Konzeptphase, sage ich mal. Aber ich könnte mir vielleicht schon vorstellen, dass wir in 10 Jahren da was Konkretes haben. Das Gleiche gilt allgemein für CAT-Räumlichkeiten. Momentan sitze ich in meinem Büro und das ist das einzige CAD-Büro, was wir haben. Wenn wir da auch gemeinsame Arbeitsplätze schaffen könnten, denke ich, würde es sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr Kohäsion zwischen den Fachgebieten geben, noch ein bisschen mehr, ja, vielleicht auch Ideen für Projekte. Das wäre so mein Anliegen, mein Ziel für die nächsten Jahre fürs CAD.
Aber das klingt doch ganz gut, wenn ihr ja größer werden wollt, ein bisschen euch ausbauen wollt, dann habt ihr ja bestimmt auch den einen oder anderen Hibi-Job oder studentischen Hilfskraftjob. Wie sieht das denn aus? Kann man bei euch auch Abschlussarbeiten schreiben, Praktikum? Quasi ganz konkret gefragt, wie sieht das denn aus für die Studierende? Was bringt denn das CAD?
Genau, also das geht auf jeden Fall. Wir haben jetzt auf unserer neuen Webseite ein Bereich Lehre, wo alle zum einen, also alle Lehrveranstaltungen der einzelnen Fachgebiete aufgeführt werden, die jetzt für Studieninteressierte interessant sein könnten. Zum anderen schreiben natürlich die einzelnen Fachgebiete auch selber ihre SHK- und WHB-Positionen aus. Da kann man sich auch gern direkt an die Fachgebiete wenden. Und eigentlich gibt es immer Themen, die andere oder ja oder Möglichkeiten für Studierende sich zu involvieren. Also gerne melden.
Gibt es dann eine konkrete Art oder ein Profil, was ihr speziell sucht? Also mehr Theoriehintergrund oder auch, du hast ja schon das Microgrid-Labor auch angesprochen, das ist ja auch schon ein bisschen praktisch schon mit dabei und oder Tüftler. Wie sieht das aus?
Ja, sowohl als auch. Beides ist wichtig. Die meisten CAD-Fachgebiete haben ihre eigenen Labors. Da muss auch wirklich hands-on experimentelle Arbeit gemacht werden. Aber natürlich machen wir eben auch viel im Bereich Simulation, Modellierung. Ist eigentlich für jeden was dabei, würde ich sagen. Im besten Fall macht man beides, weil dann kann man seine Modelle direkt validieren am Prüfstand. Das ist immer am schönsten. Vor allem im Rahmen von Abschlussarbeiten.
Gehen wir einmal zurück zu deiner Studentenzeit oder ja, zu deiner Studiezeit. Hast du von so einer Struktur profitieren können oder gab es das damals noch nicht oder war das eine ganz andere?
Also ich selber war nicht Teil eines solchen Instituts. Ich habe als SHK an einem, gute Frage, was war das eigentlich? Also es war mehr als ein Lehrstuhl, so ein Department heißt das ja. Da habe ich gearbeitet. Aber das war jetzt wirklich auch nur spezifisch ein Thema, was ich da bearbeitet habe. Also ich denke schon, hier beim CAD haben dann auch die Studis die Möglichkeit, vielleicht nochmal ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und auch mal ein bisschen was von anderen Fachgebieten mitzubekommen.
Also was würdest du jetzt dann quasi Studierenden empfehlen, die jetzt Blut geleckt haben an der Energietechnik, aber noch nicht wissen, in welche Richtung sie gehen wollen? Also was würdest du denen einfach empfehlen?
Ich würde sagen, ihr könnt gerne auf unsere Webseite mal schauen, cat.upb.de und da im Bereich Lehre. Wir haben da versucht, verschiedene Profile mal aufzulisten und dann die entsprechenden Kurse, die dahinter liegen, die Lehrveranstaltungen, die damit verbunden werden. Und falls da jemand Interesse hat, gerne auch auf die Seiten der einzelnen Fachgebiete mal schauen. Ansonsten natürlich die Vertiefungsberatung auch ausnutzen. Die sind dafür da, weitere Informationen zu geben, jetzt im Bereich Masterstudium. Oder eben auch uns gern einfach direkt ansprechen.
Das klingt doch super. Dann erstmal ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du uns das CAD vorgestellt hast. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Ich danke auch.
Current Affairs, der Podcast des Instituts für Elektrotechnik unter der Leitung von Patricia Höfer an der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Julia Kirschbaum, Technik und Redaktion Yannick Greve, Sprecherin Yasemin Cengan. Ihnen gefällt Current Affairs? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.